Verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Kraft und Macht der Bilder zur Rhetorik des Visuellen. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich vergnüge mich Semester um Semester, ich glaube in der 18. Folge, damit für Sie montags abends hier in der Aula Vortragsreihen dieser Art zu organisieren. Wenn Sie verfolgen möchten, was bisher geschah, es gibt, wenn Sie auf die Internetseiten der Hochschule Konstanz gehen und dort bei Studium Generale nachschauen, einen Link. Da kommen Sie auf eine Internetseite, auf der Sie finden Tonaufnahmen der Vorträge der letzten 9,5 Jahre. Die können Sie sich auf Ihren MP3-Player oder was auch immer Sie so haben, runterladen und dann gemütlich bei langen Zug- oder Autofahrten oder sonst wann hören und haben einen Zugriff auf eine kleine, nette, feine Online-Akademie. Nun gut, soweit der Werbeblock. Jetzt kommen wir zu unserem heutigen Vortrag. Wen haben wir zu Gast? Wir haben zu Gast Professor Dr. Ulrich Heinen. Herr Heinen hat studiert und wie man das früher mal gemacht hat, auch fleißig und viel. Er hat nicht nur Abschlüsse in Kunst und Chemie, sondern auch noch in Philosophie und ich glaube in Kunstpädagogik, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es war noch was Fünftes. Kunstgeschichte habe ich unterschlagen. Und ausgerechnet die Kunstgeschichte heute zu unterschlagen, wäre ein Fehler, weil Herr Heinen natürlich aus dem Vollen schöpfen wird, wenn er uns heute etwas erzählt über ein recht bekanntes Bild der Kunstgeschichte. Noch kurz ein paar Ergänzungen zu dem, was er so treibt. Herr Heinen lehrt an der Bergischen Universität Wuppertal und dort in der Fakultät für Design, Gestaltung ist dort der Dekan. Und das ist vielleicht als Hintergrund auch für die Designstudenten, die heute womöglich hier sind, ganz interessant. Nun denn, also, wir hören etwas über Rubens Medusa und ich bin sehr gespannt und freue mich darauf. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Heinen.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Herzlichen Dank, Volker, für die Einladung und die freundliche Einführung. Ich knüpfe ein bisschen an dem an, was Frau Kirchina in der vorigen Woche Ihnen vorgetragen hat, führt das aber zurück ins frühe 17. Jahrhundert, denn über Physiologie beim Betrachten von Kunstwerken, über das, was mit Geist und Körper passiert, machen sich nicht erst die Marketing-Experten Gedanken, sondern wir stehen da auf uralten Schultern, die letztlich bis in die Antike zurückreichen. Wenn wir uns hier mit Rubens heute befassen können und mit einem seiner schaurigsten Stücke, ich weiß nicht, ob man es etwas noch verdunkeln kann, dass die Farben noch besser rauskommen. Außerdem sehe ich, dass Sie sich alle am besten in Schrägsicht setzen, um die Verbreiterung des Bildes wegzukriegen. Denken Sie sich das ganze Bild gestaucht. Jetzt überlege ich gerade, ob vielleicht doch noch kurz. Ja, das war es doch nochmal. Habe ich gar nicht gesehen, eben, dass das etwas verzerrt. Dieses Bild gehört zu den Inkunabeln der Kunstgeschichte, ist ein Bild, über das viel geschrieben worden ist und noch viel Kluges schon geschrieben worden ist. Es ist ein Schockstück, was in Wien die meiste Zeit, die es dort im Kunsthistorischen Museum gehangen hat, bisher immer in einem kleinen Kabinett gehangen hat und dort auch die optimale Wirkung entfaltet. Wir hatten es 2004 bei der Ausstellung Rubens barocke Leidenschaften in Braunschweig und haben es da in einen Durchgang gehängt, wo alle Leute vorbei mussten, wenn sie weiter wollten, wenn sie nicht rückwärts aus der Ausstellung gehen wollten. Und es gab tatsächlich welche, die sich, weil der Gang sehr eng war, wir hatten ihn extra sehr eng gewählt, da nicht entlang getraut hatten. Es gab andere, die lange davor fasziniert gestanden haben. Alle Altersstufen, auch kleine Kinder, berauschten sich an diesem grausamen Stück. Das geschah dann hoffentlich immer mit kluger pädagogischer Begleitung. Und bei vielen der Leute, die dort standen, haben wir eigentümliche Wahrnehmungsverhaltensweisen beobachtet, die ich Ihnen gleich auch noch am Objekt selbst beschreiben möchte. Ich möchte Sie heute durch dieses Bild hindurchführen mit mehrfachen Durchgängen, in denen ich hoffe, dass ich Sie mitnehmen kann in immer neue Entdeckungen an diesem Werk und letztlich an sich selbst in der Wahrnehmung dieses Werks. Ich habe das einmal vorgetragen bei einer Tagung, wo, also noch eine Variante davon, wo ein Kollege der Philosophie dabei war, Herr Schmidt-Biggemann aus Berlin, der berichtete, dass dieses Bild ihn in jungen Jahren so erschüttert hat, dass er in psychische Behandlung musste. Also machen Sie sich darauf gefasst, es ist glücklicherweise jetzt hier an der Wand und nicht so präsent, wie es ist, wenn Sie es gemalt vor sich sehen. Es ist ein Schauerstück, was tatsächlich einen erschüttern und ergreifen kann, mehr als andere Medusenhäupter an anderen Stellen. Oder sollen wir doch versuchen, den anderen Rechner, dass wir die nochmal tauschen? Oder?
Kannst du ein bisschen gucken. Mach nochmal ein paar.
Gut. Ich versuche noch ein paar Minuten zu strecken. Okay. Das Bild bietet sich deshalb an, es systematisch unter der Fragestellung, wie funktioniert das Sehen, wie funktioniert die Physiologie der Emotionalisierung dabei, es unter dem Aspekt zu behandeln, weil es ein seltener Fall ist, dass wir zu einem Bild ein Ego-Dokument haben aus der Epoche, also die Selbstauskunft eines Betrachters, der genau wiedergibt in seinem Tagebuch, wie er das Bild in Erinnerung hat und was ihn an diesem Bild gepackt und ergriffen hat. Das ist ein wichtiger Naturwissenschaftler, Konstantin Huygens, der Vater von Christian Huygens, der als Naturwissenschaftler, Mathematiker vielleicht noch bekannter ist. Konstantin Huygens, der in seinem Tagebuch Mitte der 20er Jahre einen langen Eintrag, den ich Ihnen gleich sowohl auf Latein als auch in Übersetzung vorstellen werde, hinterlassen hat. Und damit haben wir den Glücksfall, in die Selbstwahrnehmung von Betrachtern solcher Bilder in der Epoche hineingucken zu können und dann am Bild prüfen zu können, ob die Dinge, die derjenige, der das betrachtet, ob die im Bild wirklich vorhanden sind oder ob das reine gelehrte, abgehobene Versuche sind, seine Gedanken zu ordnen vor einem Bild. Es gab zwei Fassungen dieses Werks mindestens. Davon ist eine erhalten, die sich heute in Wien befindet. Die Fassung, über die ich spreche, muss so ähnlich ausgesehen haben. Und dementsprechend alles, was wir jetzt über dieses Ego-Dokument wissen, das sich auf dieses andere Bild, was wohl nicht erhalten ist, bezieht, lässt sich auf dieses Werk mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls beziehen. Es befand sich in einer bürgerlichen Sammlung bei Konstantin Huygens hat es gesehen, es befand sich bei Nicolas Sohier, einem Kaufmann in Antwerpen, in Amsterdam, Entschuldigung, eine Werkstattkopie war es wahrscheinlich von dem Werk, was in Wien erhalten ist, was hier an der Wand hängt. Das Ego-Dokument, das wir haben, ist in Latein verfasst, so wie die gesamte Autobiografie des Huygens. Und es lohnt sich, an diesem Text werden wir in der nächsten Stunde immer wieder zu tun haben, den für die, die flüssig Latein lesen, ruhig in Latein und für alle anderen rechts in Übersetzung einmal durchzugehen. Wir werden nachher immer wieder auf Teile zurückkommen und dann auch in den lateinischen Text immer wieder reinspringen. Von vielen Gemälden, so heißt es dort, scheint mir ständig eines vor Augen zu stehen, dass mir mein Freund Nicolas Sohier unter prächtigem Hausrat in Amsterdam einst zum Betrachten vorzeigte. Es ist das abgeschnittene Haupt der Medusa, das von Schlangen umwunden ist, die aus dem Haar entstehen. In diesem hat er den gefälligen Anblick einer gerade eben noch wunderschönen Frau und das sowohl durch den eben erst eingetretenen Tod als insbesondere auch durch die Hülle der scheußlichen Reptilien abstoßende Aussehen mit so unaussprechlichem Fleiß verbunden, dass es den Betrachter, der durch das plötzliche Erschrecken erschüttert ist, das Gemälde pflegte natürlich verhüllt zu sein, dennoch gerade durch das Unheil des Themas erfreut, da es lebensnah und anmutig ist. Aber dieses Werk oder dieses Phänomen gefällt dem Lobenden eher im Haus der Freunde als in meinem eigenen. Ein Text, der von sehr viel Gegensätzen bestimmt ist, der vor allen Dingen aber eine gewisse Folge der Erinnerung an diese Wahrnehmung beinhaltet, in der sich vieles von dem, was in dem Gemälde von Rubens zu sehen ist, tatsächlich spiegelt und das zudem in der Knappheit, in der es verfasst ist, Konzepte spiegelt oder Gelegenheit zumindest gibt, Konzepte des Verständnisses von Emotionswahrnehmung an Bildern aufzurufen, die in der Antike und in der frühen Neuzeit ausgeprägt wurden. Von vielen Gemälden scheint mir ständig eines vor Augen zu stehen. Er beginnt mit der Erinnerung. Er beginnt damit festzuhalten, dass dieses Bild eine besondere mnemonische Kraft entwickelt, eine besondere Wirkung auf die Merkbarkeit, auf die Möglichkeit, das Bild auch nach langer Zeit noch sich vor Augen rufen zu können. Ich möchte Ihnen das parallelisieren, also Memoria und Imaginatio, also die Fähigkeit zur Vorstellung und zur Erinnerung ist angesprochen. Ich möchte Ihnen das begleiten jeweils durch ein sehr versimpeltes Schema von dem, wie wir uns mit neurophysiologischen Begriffen, wobei die sehr holzschnittartig sind, so wie ich sie hier einsetze, und den Forschungsstand bestenfalls der späten 90er, des frühen letzten Jahrzehnts wiedergeben. Mittlerweile ist das alles wesentlich ausdifferenzierter, aber in diesem grob geschnitzten ist es zumindest nicht falsch. In diesem Schema lassen sich verschiedene Bereiche im Gehirn bestimmen und im gesamten Körper schließlich über das limbische System am unteren Rand bestimmen, die bei den verschiedenen Tätigkeiten der Erinnerung, der Emotionswahrnehmung aktiv sind. Bei der Erinnerung handelt es sich um einen Vorgang, der vor allen Dingen den Kortex betrifft und von dort den Hippocampus mit aktiviert, wenn es um imaginative Erinnerung geht. Der Körper ist dabei zunächst mal bei diesem simplen Erinnern nicht einbezogen, wobei es natürlich signifikant ist, dass dieses Erinnern selbst verbunden wird mit diesem speziellen Bild. Sehr sprechend und offensichtlich aus direkter Erfahrung gespeist ist die Beschreibung, dass der Betrachter durch ein plötzliches Erschrecken erschüttert werde vor diesem Bild, denn es sei natürlich verhüllt gewesen. Bilder waren häufig hinter Vorhängen aufbewahrt, aus Gründen, sie zu schützen. Besonders grauenhafte Bilder oder auch sexualisierte Themen wurden zudem, um nicht permanent visuell präsent zu sein, hinter Vorhängen in Sammlungen platziert. So ist zum Beispiel eines der grausamsten Bilder, die Rubens gemalt hat, ein betlehemitischer Kindermord aus den 1610er Jahren, das vor ein paar Jahren erst überhaupt im Kunsthandel aufgetaucht ist, über Jahrhunderte unbekannt gewesen, weil es mit ziemlicher Sicherheit hinter einem Vorhang war. Und zwar gibt es doch die Figur einer alten Frau mit einem grünen Kleid. Diese Figur mit weißer Haube und grünem Kleid, die gibt es immer wieder in Rubens Bildern dieser Epoche, dieses Jahrzehnts. An allen anderen Bildern ist allerdings das Grün schon weitgehend oder vollständig in Braun umgeschlagen. Das ist Kupferresinat, das oxidiert und wird dann braun. Und in diesem einen Werk, was besonders grausam ist, das Grün erhalten. Das heißt, es ist kein Licht draufgefallen für viele Jahrhunderte, weil das Kupferresinat sich unter Lichteinfluss zersetzt. Das ist ein Beispiel, wo man zeigen kann, dass in dieser Tradition Bilder, die grausam sind, zu verhüllen, ein solches Bild verhüllt war und ein guter Beleg dafür, dass hier die Beschreibung von Huygens, dass dieses Bild verhüllt war, eine große Wahrscheinlichkeit besitzt. In diesem plötzlichen Erschrecken, in der Plötzlichkeit, subito terrore, das hier den Betrachter erfasse, spiegelt sich ein Konzept wider, mit dem Rubens eingehend vertraut war. Sein Bruder hat Philosophie studiert bei einem gewissen Justus Lipsius. Justus Lipsius war der stoische Philosoph seiner Epoche, der Exeget der Stoiker, hat zwei großartige, bis heute eigentlich unübertroffene, leider bisher nicht übersetzte Werke zur stoischen Lehre hinterlassen, Physiologia Stoicorum und eine Manuductio, eine Handleitung Stoicorum der Stoiker. Die Stoiker sind insofern schwierig zu packen, weil sie in Fragmente zerstreut sind, die frühen Stoiker, weil sie essayistisch arbeiten, weil sie sehr systematisch denken, aber nicht sehr systematisch schreiben. Und Lipsius ist es zu verdanken, als erster, dass aus diesen vielen Fragmenten ein System der Stoa rekonstruiert zu haben, was eigentlich die Stoa-Deutungen bis heute bestimmt. Und in dieser Stoa-Deutung gibt es einen zentralen Punkt bei dem Nachdenken darüber, wie man richtig leben soll, nämlich das Kernproblem ist, wie gehe ich mit meiner Physis um, die aus zwei Teilen besteht, nämlich der Affizierbarkeit durch Dinge, die auf mich mit naturnotwendigem Druck andrängen, instinkthaft andrängen, wie gehe ich mit diesen um und wie gehe ich mit dem anderen natürlichen Teil um, nämlich mit meiner Fähigkeit zur Distanznahme, mit dem sogenannten Hegemonikon, mit dem bei Platon auch begründeten Herrscher im Gehirn, der die Möglichkeit oder in der Seele, der die Möglichkeit hat, zu steuern und zu lenken, Selbstbewusstsein zu schaffen und Ähnliches. Wie kriege ich das ins Verhältnis, den Bereich der Triebe und auf der anderen Seite den Bereich der Ratio, wie kriege ich dazwischen ein Verhältnis aufgebaut? Und da gibt es eben bei den Stoikern die zentrale Erkenntnis, dass dies in Phasen abläuft. Die Stoiker, anders als ihr Ruf, verwerfen nicht die Emotionen, sondern sie analysieren sie zunächst mal präzise. Und zu dieser Analyse gehört dazu, festzustellen, dass es einen Bereich der Emotionalität gibt, der an sich nicht steuerbar ist, sondern naturgemäß ist. Und das naturgemäße Leben, naturam, secundum naturam vivere, gemäß der Natur leben, ist die Oberdevise der Stoiker. Es ist naturgemäß, Emotionen zu haben, und es ist naturgemäß, dass man gegen bestimmte Emotionen gar nichts tun kann. Und da gibt es eine lange Palette von Beispielen von Emotionen, gegen die man nichts tun kann, die interessanterweise zu einem großen Teil in Rubens Werk oder in anderen Rubens Werken berücksichtigt sind. Diese erste Phase der Emotionalisierung, gegen die man nichts tun kann, hat den treffenden Namen Ictus, Schlag. Es trifft einen wie ein Schlag etwas. Er beschreibt es, Seneca beschreibt es und Lipsius beschreibt es dann daran anknüpfend, insbesondere am Beispiel der Trauer. Wenn ein naher Angehöriger, ein Mensch, den man liebt, stirbt, tritt unmittelbar Trauer ein, ob man will oder nicht. Es gibt überhaupt keine Steuerung dagegen. Es gibt keine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Wenn ich nach 10 Jahren auf dieselbe Weise trauere, dann muss ich irgendwann entschieden haben, dies zu wollen. Also es gibt eine Zeit, in der gar keine andere Reaktion als dieses quasi körperliche Nachfolgen der Affekte gegenüber dem andringenden Affektanlass, wo gar keine andere Chance gibt, als dies besteht, als dem nachzugeben. Und nach einer Weile, davon ist auszugehen, bestand die Möglichkeit, sich zu diesem Ictus, zu diesem Schlag zu verhalten. Der Ictus ist dementsprechend weder gut noch schlecht, er ist ethisch nicht zu verwerfen, sondern er ist, wie er ist, ist ein Adiaphoron, ein weder gutes noch schlechtes, etwas, was man schlichtweg hinzunehmen hat. Also nicht positiv zu akzeptieren, aber hinzunehmen hat. Insofern sind die Stoiker schon keine Affektfeinde, als dass sie diesen Aspekt der Emotion anerkennen als etwas, was zur Natur des Menschen dazugehört und mit der Natur des Menschen hinzunehmen ist. Mit der Entscheidung ist dann zu entscheiden, ob die Emotionen, die da auf einen andringen, die quasi als physisches von außen kommendes, an den Objekten, an den Dingen selber auf einen eindringendes, also ist etwas begehrenswert, ist etwas fürchtenswert, das kommt von draußen, das kommt nicht aus einem selbst, so ist die Vorstellung der Stoiker. Es gibt Möglichkeit darüber zu entscheiden, und die Frage, wie ich entscheide, hängt davon ab, ob diese andringenden Emotionen als naturgemäß oder naturwidrig zu identifizieren sind. Als naturwidrig gilt alles, was letztlich auf die Zerstörung der Doppelnatur des Menschen hinausläuft, was also letztlich auf Dauer vernunftzerstörend ist, was auf Dauer physisch zerstörend ist. Und die Beispiele, die da kommen, sind etwa Zorn ist ein Beispiel, das ist das Drastischste bei Seneca, also drastischer Zorn ist etwas, was zerstörerisch auf die gesamte Konstitution und Natur des Menschen wirken würde. Die Kunst besteht darin, nun urteilsfähig zu werden und identifizieren zu können, was naturgemäß oder naturwidrig ist. Zum Beispiel eine naturgemäße Emotion gilt den Philosophen, den stoischen Philosophen, gilt als naturgemäß die Liebe zur Weisheit. Als naturwidrig gilt der Tugendwahn. Interessanterweise ist nicht etwa die Steigerung von Tugend für die Stoiker das A und O. Das komplette Ausmerzen und Ausrotten von Emotionen ist nicht das, was sie loben, denn das selber hat wahnhaften und emotional getriebenen quasi Ictus-Charakter unter Umständen und ist dementsprechend keinesfalls als stoisch anzusehen. Sondern es geht darum, klares Urteil zu gewinnen, zerstört es die Natur des Menschen oder zerstört es die Natur des Menschen nicht. Mit dieser Philosophie war Rubens eingehend vertraut. Sein Bruder Philipp Rubens hatte bei Justus Lipsius studiert. Sein Vater war ein hochgebildeter Mann, der im engen Umkreis des Philosophen Muret, der Lehrer von Lipsius gewesen war, unterwegs war. Rubens selbst hat in mehreren Briefen gezeigt, dass er mit der stoischen Lehre eingehend vertraut war. was man lange Zeit übersehen hat. Er hat einen Satz geschrieben, in dem man denkt, er sei kein Stoiker. Er schreibt nämlich, ich bin weit davon entfernt, ein Stoiker zu sein. Der Witz ist, das ist ein Seneca-Zitat. Jeder Stoiker sagt, der Anspruch dieses klaren Urteils, dieser Distanznahme, der Anspruch ist so gewaltig, dass ich ihn niemals einlösen kann. Ich kann nie komplett Stoiker sein, sagen die Stoiker selbst. Insofern ist der Satz, ich bin weit davon entfernt, ein Stoiker zu sein, selber die Aussage eines Stoikers, der im Respekt vor der uneinlösbaren Totalaufgabe des Umgangs, des reflektierten und rationalen Umgangs mit den Emotionen, letztlich seine Conditio Humana einräumt. In diesem Text wird die Plötzlichkeit, diese Schlaghaftigkeit betont. Und nun müssen wir ans Bild selbst zurück und uns ansehen, ob in diesem Bild und wie in diesem Bild diese Schlaghaftigkeit, diese Unmittelbarkeit inszeniert ist. Das Bild befand sich hinter einem Vorhang. Man kann dies durchspielen, wie der Vorhang zu denken ist. Die Vorhänge wurden stehen in einer Stange, wurden seitwärts weggezogen. Meistens von links nach rechts. Von rechts nach links würde bei diesem Bild auch wenig Sinn geben, wenn ich von dieser Seite nach hier rüber wegziehe, habe ich aber eine sehr sinnvolle Abfolge. Ich habe nämlich sehr früh diese Schlange, die ins Bild guckt, diese Natter, und ich habe vor allen Dingen diesen Feuersalamander, der, wenn man die im Wald mal gesehen hat, die sind blitzschnell und bleiben, wenn sie jemanden sehen, ganz kurz stehen und flitzen dann weiter. Eine Momenthaftigkeit, eine Plötzlichkeit kommt hier als Element in das Bild selbst hinein. Beim Aufziehen des Vorhangs hält ein Tier für einen winzigen Bruchteil einer Zeit still und harrt aus, was wir als Betrachter nun als nächstes tun. In diesem Wegziehen, dieses Wegziehen wird im Weiteren des Bildes fortgeführt. Der Knäuel der Schlangen löst sich gerade auf. Ein Schlangenkönig quasi, ja, wo im Winter überwintert die Schlangen sich verknüttelt haben miteinander und jetzt auseinanderkriechen. Wir haben etwas Prozedurales, was ähnlich ist wie das Wegziehen des Tuches. Vor allen Dingen haben wir im Bild selbst ein Tuch, in das der Kopf eingewickelt war, als Perseus ihn über die Wüste trug. Im Wegziehen des Vorhangs wiederholt von der Seite zur anderen hinüber, wiederholt das Wegziehen des Vorhangs, das Wegwickeln des Tuches, aus dem die Schlangen sich gerade herauswinden. Auch das ist momenthaft zu sehen. Die Schlangen sind noch halb drin und wickeln sich gerade aus diesem Tuch heraus. Also eine Prozesshaftigkeit, die zur Prozesshaftigkeit und Momenthaftigkeit des Wegziehens passt. Wir können uns dementsprechend diese Präsentation, so wie Huygens das aus dem Abstand beschreibt, sehr gut vorstellen, wie ein kleines psychologisches Experiment, wie ein Setting bei Mildner in Jena, der Spinnen- und Schlangenphobien testet. Man führte sich offensichtlich, da gibt es auch andere Quellen für, man führte sich Kurioses und Erschreckendes in solchen Kunstkammern, wo dieses Bild gehangen haben muss, vor, um die Reaktion zu testen, um zu sehen, wie der jeweils andere darauf reagiert. Dieses plötzliche Wegziehen war ein Stück einer gewitzten Inszenierung des Werks, um einen Schock beim Betrachter auszulösen und zu sehen, wie er damit umgeht, um mit ihm zusammen dann zu reflektieren, wie Emotionalität funktioniert, wie Bilder funktionieren. Das Bild selbst legt dieses Prinzip des Enthülltwerdens, des plötzlichen Enthülltwerdens, des kurzen Stimulus mit den Folgen der schnellen Schüsse ins Gehirn, wie das im Marketing heute heißt, bildet dies ab. Wenn wir uns wieder klar machen, was physiologisch abläuft, ein Stimulus trifft auf unsere Wahrnehmungsorgane, von dort in den Thalamus, von dem aus entweder in den Cortex oder Richtung limbischen System verteilt wird. Das Ganze lässt sich in der Zeit sehr genau beobachten. Der schnellere Weg ist der Weg ohne kortikale Verarbeitung, sogar ohne Vorstellungsbildung im Hippocampus, der direkte Weg in die Amygdala. Es gibt angeborene auslösende Mechanismen, die unmittelbar Amygdala-Aktivität auslösen, ein schnelles Neuronengewitter in der Amygdala und dann nachgeschaltet Hypothalamus, Hypophyse und von da aus Ausschüttung von Stresshormonen ins endokrine System. Interessant ist, das sind die Ergebnisse von Mildner aus Jena von vor etwa 10 Jahren, interessant ist, dass dieser Ablauf auch bei Menschen, die keine Schlangenphobie oder Spinnenphobie haben, ausgelöst wird, wenn sie solche Tiere sehen. Dieses Umgehen können mit diesen angeborenen auslösenden Mechanismen ist etwas Überlerntes. Auch bei jedem Menschen ist eine stärkere Aktivität dieses kurzen Weges festzustellen, ganz gleich, ob er normal damit umzugehen gelernt hat und es wahrnimmt, dass das auf ihn so wirkt oder nicht. Also ein Bild, was genau diese Reize beinhaltet, nämlich Schlangen, Spinnen, wie wir gleich noch genauer sehen werden, die heute als Stimulus zur Untersuchung von Phobien etwa Paradigmen oder besonders gute Exempel der Untersuchung sind. Der Ablauf führt dazu, dass Adrenalin, Cortisol, also Stresshormone erhöht werden, Blutdruck erhöht wird, wenn ein Stressor bemerkt wird, Energiereserven aus der Leber etwa freigesetzt werden, damit Hirn und Skelettmuskulatur, also das Hirn und die Skelettmuskulatur besser durchblutet werden, besser mit Energie versorgt werden, die Aufmerksamkeit steigt, die Möglichkeit zu Flucht oder Angriff steigt und die Fähigkeit darüber zu entscheiden, ob man angreift, flieht, abwartet oder entscheidet. Die Schmerzempfindlichkeit wird gleichzeitig gesenkt. Alles biologische Vorteile in Stresssituationen, wenn sie in zeitlich begrenztem Umfang wahrgenommen werden. Der phobische Impuls, dieser Ictus, wird überlernt. Der elementare Alarmmechanismus ist in uns so kodiert, dass er auch messbar bleibt, wenn wir es selbst gar nicht mehr merken. Ein mit Rubens befreundeter Philologe und Dichter, Franziskus Junius, schreibt dann zu Rubens emotionaler Malerei ganz treffend, dass diese Malerei geprägt sei von einem Secret Instinct of Nature. Rubens selbst habe einen speziellen Instinkt für die Natur, die menschliche Natur in seinen Darstellungen und habe die Fähigkeit, derartige unmittelbare Wirkungen zu erspüren. Ich lese noch einmal von Seneca die Passage vor, in der er diesen Ictus-Mechanismus beschrieben hat. Bei Lipsius zitiert und von Rubens im Trauerbrief nach dem Tod seiner ersten Ehefrau in Zitatbrocken aufgegriffen. Und damit du weißt, wie Leidenschaften entstehen oder wachsen oder sogar sich hinreißen lassen, es ist die erste Regung, der Motus oder der erste Schlag, der Ictus, nicht dem Willen unterworfen, gleichsam eine Vorbereitung der Leidenschaft und eine Art von Androhung. Die zweite geschieht mit Willen. Die dritte, die über die Vernunft gesiegt hat, ist dann nicht mehr Herr ihrer selbst. Jenem ersten Stoß, dem Ictus, gegen unsere Seele, vermögen wir mit Hilfe der Vernunft nicht auszuweichen, so wie nicht einmal dem, was dem Körper widerfährt. Soll uns fremdes Gähnen nicht reizen, selber zu gähnen? Sollen die Augen bei plötzlichem Ausstrecken der Finger nicht zugekniffen werden? Derartiges kann die Vernunft nicht überwinden, auch wenn sie wollte. Gewohnheit vielleicht und ständige Aufmerksamkeit kann es mindern. Grundsätzlich ist es nicht zu überwinden. Interessant ist, dass Rubens diesen Topos des Gähnens in einem Werk, das er selbst besessen hat und von dem Kupferstecher Lukas Forstermann auch als Kupferstich hat umsetzen lassen, ein Bild aus dem Umkreis des Peter Bruegel, dass er diesen Gähnenden, zumindest damals galt er als Gähnender, mittlerweile hat die Kunstgeschichte andere Deutungen dazu, dass er diesen Gähnenden besessen hat und man kann ihn sich regelrecht als ein Übungsstück vorstellen. Es war die Katalognummer, obwohl sie kurz war, an der ich beim Schreiben von Katalognummern für Museumskataloge am längsten jemals geschrieben habe, weil wenn man lange über Gähnendes schreibt, passiert genau dieser Ictus-Effekt und wenn ich es Ihnen zu lange zeige, wird es auch hier im Raum losgehen, dass Sie bestätigen müssen, der Ictus funktioniert, ob Sie wollen oder nicht. Und wenn der erste anfängt, geht es rund und das Gähnen beherrscht schließlich den ganzen Raum. Ein Ictus, den Seneca sehr genau benennt, der zu diesen Phänomenen, die wir nicht überwinden können, zentral dazugehört. Ein Demonstrations- und Übungsstück, man kann sich vorstellen, dass er das im Atelier aufgehängt hat, um zu gucken, welche seiner Gesellen stabil sind und es schaffen, selbst, also durch Übung kann man es ja überwinden, ja mit Übung die Müdigkeit zu überwinden und bei der Sache zu bleiben, auch wenn daneben ein solches Bild hängt. Weitere Beispiele, bei Seneca gibt es en masse und viele davon sind sehr treffend für gestalterische Produktion. So beschreibt er zum Beispiel, wir könnten nichts dagegen machen, wenn unsere Emotionen aufwallen, der Zorn aufwallt, wenn wir ein Theaterstück betrachten, in dem eine Ungerechtigkeit passiert. Die Reaktion auf Ungerechtigkeit im Theater führt zu spontanem Ictus. Oder dass wir erschüttert werden, wenn wir im Theater einen Schiffbruch beschrieben bekommen. Dass wir zürnen bei Unrecht, wie gesagt, dass wir einen Gefühlssturm bei der Lektüre alter Mythen und alter, besonders Kriegsmythen erleben. dass wir beim Lesen von Schlachtenberichten erzittern, dass der Reiz von Gesang uns ergreift, ein rascher Rhythmus oder besonders Kriegsfanfaren. Die Erregung bei Kriegslärm erfasst selbst den tapfersten Feldherrn, selbst ihm schlottern die Knie, wenn es in die Schlacht geht und er von fern diesen Lärm hört. Vor einem grausamen, schauerlichen Gemälde fasst einen die Emotion, also ein Beleg für die emotionale Wirksamkeit der Macht des Mediums Bild, und ein Topos, der in der Antike weit verbreitet ist, unter anderem auch bei Horaz. Wir lachen mit, wenn einer lacht, uns versetzt in Trauer eine Schar von Trauernden. Ein Kerntopos der gesamten Dichtungslehre bis ins 19. Jahrhundert hinein. Ernst werden bei Traurigem, Erschrecken bei Überraschendem, Ekel und Ohnmacht beim Anblick von Blut oder Wunden. Unter dem Aspekt muss man sich Rubens Gemälde etwa der Passion ansehen. Er malt zum Beispiel unter dem Kreuz in der Schale, wo Blut und Wasser aus der Seitenwunde gesammelt sind, tatsächlich unterschiedliche Koagulationskonsistenzen von Blut, sodass, wenn man das lange genug betrachtet, einen wie im Anatomiesaal den Erstsemester Medizinstudenten durchaus Ekel packen kann. Ernst werden beim Anblick einer Hinrichtung, geschlechtliche Erregung wird mit in diese Kiste gepackt. Und ein Beispiel, was besonders für die, die selber irgendwie mit Augenkrankheiten zu tun haben, die werden es bestätigen können, besonders treffend ist und von Rubens interessanterweise auch aufgegriffen worden ist, einem Bild, nämlich er beschreibt, dass unser Auge anfängt zu tränen, wenn wir ein verletztes Auge sehen, ein entzündetes oder verletztes Auge. Und es gibt ein Bild des Fegefeuers von Rubens, in dem die Figuren im Fegefeuer weggebrannte Augenlider haben. Und entzündete Augen mit weggebrannten Augenlidern. Und wenn man davor steht und die gesamte Ergriffenheit des Bildes, also sich leiten lässt, dann ist das ein besonders schockierendes, iktusartiges Phänomen, was einen treffen kann. Also eine hohe Aufmerksamkeit in Auseinandersetzung mit Seneca, von Rubens gemalt links, der sterbende Seneca, rechts Justus Lipsius und Rubens Bruder Peter Paul Rubens, Philipp Rubens hier, sowie der Bibliothekar von Lipsius an der Seite. Wahrscheinlich zu rekonstruieren in einer Erstfassung, die schmaler war. Hier am Rand ist es ergänzt worden. Sie sehen Peter Paul Rubens selbst, der hier am linken Bildrand zu sehen ist, ist in der ersten Fassung, die durch Infrarot zu entziffern ist, nur ganz klein mit Reisehut im Hintergrund. Wahrscheinlich in einer solchen Konstellation, wie eine philologische Seance, wahrscheinlich das aufgeschlagene Seneca, der Seneca-Text oder die Tacitus-Beschreibung des Todes Senecas, die längste Sterbeszene der Antike, länger sogar als das Leiden und Sterben Christi. Lipsius mit einer Hand Buchstabe für Buchstabe vorlesend und dabei mit der anderen Hand auslegend, projizierend, den Schülern von ihm den Tod Senecas vor Augen stellend und damit das erfüllend, was Seneca im Sterben selbst gesagt hat: Ich hinterlasse euch das Bild meines Lebens. Ich hinterlasse euch kein Testament, sondern das Bild meines Lebens im Sterben zusammengefasst galt als das, was es zu hinterlassen gibt, sodass hier so eine Kette wie gehe ich mit dem Äußersten, nämlich mit der Todesangst, wie gehe ich damit um, eine Kette entsteht, die von dem vorbildhaften Seneca, dessen Büste hier oben als Erinnerungsanlass, als Memoria zu sehen ist, über Lipsius und dann die Schüler, die um ihn herum einerseits zum Betrachter blicken, andererseits hinüberblicken in dieses Werk, von wo dann der Blick dieses Soldaten in die Gegenrichtung auf diese ewige, also das Bild des Lebens, was in der ewigen Porträtüberlieferung dann überliefert sei, hinübergeht. Dass es sich tatsächlich nicht um Seneca-Darstellungen handelte, die Rubens hier zugrunde gelegt hat, spielt dabei nur eine Nebenrolle. Es sind tatsächlich, er stellt es einen afrikanischen Fischer und einen bis heute nicht identifizierten Republikaner dar. Aber es wurde damals für Seneca gehalten, sodass hier eine seanceartige Beschwörung eines Bildes zum Umgang mit äußerstem Andrängen von Affekten vorgeführt wurde. Man sieht also, wie intensiv Rubens sich mit dieser stoischen Philosophie befasst. Und wir werden sehen, wie sich dieses Unterscheidens erster Iktus, Reflexion im Weiteren ausdeklinieren lässt. Nehmen wir uns andere Passagen des Textes heraus. Es ist die Rede von dem gefälligen Anblick einer eben noch wunderschönen Frau, deren Tod gerade erst eingetreten sei und die durch besonders die Reptilien drumherum nun abstoßend aussehen. Es wird der Kern der Geschichte herausgearbeitet, der Medusengeschichte, und es ist die einzige Reflexion über die Medusengeschichte, die die Schönheit der Medusa in der Epoche heraushebt. Denn Medusa ist ursprünglich so schön, dass sie vergewaltigt wird. Sie wird zu dem Schreckgespenst, das dann durch die Kunstgeschichte geistert, seit der Antike, durch eine Vergewaltigung. Sie versteinert jeden mit ihrem Blick, weil sie selber erstarrt ist dadurch. Sie ist der Horror der gesamten Gesellschaft, die diese Vergewaltigung zugelassen hat, und wird dann stigmatisiert und entsprechend schließlich ja dann als Horrorfigur, als zivilisatorische Tat dann dem Mord preisgegeben durch Perseus. Es schwingt hier in diesem Hinweis darauf, dass sie schön war, ein Teil der Geschichte der Medusa mit, der sonst eben häufig vergessen wird, wenn die Medusa nur als Schreckgespenst, nur als eine der Gorgonen auftritt. Und dementsprechend ein Element von Mitleid, wenn auch sehr verhalten. Mitleid wäre ein Vorgang, den ich übers Bild auslösen kann, bei dem Compassio, Mitleiden im Sinne des Mitfühlens, körperlichen Mitfühlens, zumindest den prämotorischen Kortex mit ansprechen müsste, im seitlichen Lappen des Kortex mit ansprechen müsste. Die Vorstellung muss beteiligt sein, der Hippocampus. Und das Ganze ist vor allen Dingen ein interner Vorgang, der vom Stimulus angeregt, aber sich dann weiter fortsetzt in einer einmal angeregten Vorstellung. Schauen wir im Bild selber hin, so gibt es ein Detail, was im Rubensbild selbst den Körper der Medusa nicht als nach außen dringenden Schrecken, sondern selber als Opfer beschreibt. Und das ist eine einmalige Konstellation. Eine dieser Schlangen, in die ihre Haare ja verwandelt worden sind, greift den toten Kopf der Medusa an, attackiert ihn, so wie eine der verdammten Seelen, die in einem auf Rubens zurückgehenden Bild der Anima Damnata, der Verdammten, hier von einer Höllenschlange, von einem Höllendrachen angegriffen wird. Ganz ähnlich die Konstellation, Mitleid heischend, links der Druck, der Kupferstich, und genauso hier auf Mitleid setzend offensichtlich diese Attacke gegen den Kopf. Die gerade noch vorhandene Schönheit ist zu ahnen, die Haut jetzt Pergamenten, der Mund nekrotisch verfärbt, Blut in der Nase, also der Moment des Todes ist zu spüren, die Momenthaftigkeit besonders durch den Augenblick, in dem der Kopf begreift, dass er nicht mehr in seinem Körper sitzt, die Augen gehen runter und sehen die Entfernung vom eigenen Körper noch als letzten Bewusstseinsmoment. Also solche Einfühlung in den Todesaugenblick, in jedem Detail, ist etwas, was wir so in der Drastik nicht bei Caravaggio und nicht bei anderen Malern diese Medusentötung und des Medusenhauptes sehen. Offenbar also ein Element, was auch wieder iktusartige Wirkung, aber eben eine iktusartige Wirkung, die den Hintergrund der Wahrnehmung des anderen, eine Wahrnehmung der Empathie beinhaltet. Dazu gehört auch, dass wir im Hintergrund vom Original nur bei spezieller Beleuchtung zu sehen, im Hintergrund eine Landschaftsszene haben. Die gesamte Geschichte wird mit in Erinnerung gebracht. Die libysche Wüste, über die die Schlangen als Schlangenreich galt, weil Perseus über sie geflogen sein soll mit dem Medusenhaupt und dann zur Rast sich gesetzt habe, woraufhin die Schlangen in die Wüste gekrochen seien, so berichtet Lukan. Diese Landschaft, der Weg des Perseus und damit die gesamte Geschichte, wird als Ereignis durch diese knappe Landschaftsszene aufgerufen und eine Atmosphäre über das ganze Bild gelegt, die in ganz ähnlich komponierten Bildern, etwa der kleinen Beweinung in Wien, vorkommt, bis dahin, dass dieser geöffnete Mund der toten Medusa Verwandtschaft zum toten Christus in dieser Beweinung hat. Ein anderes Phänomen führt uns zu weiteren Überlegungen jenseits der Compassio, der Spiegelneuronen, die uns empathiefähig machen, nämlich die Beschreibung der Kunstqualität, des unaussprechlichen Fleißes der Industria und der Lebendigkeit, der Lebensnähe, der Vivacità, die hier dem Bild zugeschrieben wird. Diese Lebensnähe des Bildes ist etwas, was zu tun hat mit der Wahrnehmung, aber auch mit der Bildung von Vorstellungen und dem, was in der antiken Bildtheorie bis in die frühe Neuzeit rein als Energeia, Deutlichkeit, Klarheit, in der eine Sache vor Augen steht, benannt wird. Es gibt verschiedene Strategien des Voraugenstellens. Die direkteste ist, es so zu machen, wie es Rubens im größten Teil des Bildes macht, nämlich präzise, ins Licht gesetzte, äußerste Präzision und Klarheit in der Darstellung, in der Darlegung der Sache selbst. Stimulus, Thalamus verteilt diesmal an kortikale Auswertung, Hippocampus und Amygdala, also über die Wahrnehmung selbst, wird ein Komplex von emotionalen und rationalen Urteilen ausgebildet. Energeia ist im Grunde der Weg, bei dem der schnelle Schuss ins Gehirn durch eine Vorstellung, durch eine klare Vorstellung begreifbar ist, vielleicht auf diese Weise am ehesten darstellbar. Also ein klares Bild im Hippocampus klar und dementsprechend sowohl im Sinne der schnellen Schüsse ins Gehirn dran vorbei läuft ein Weg, aber es läuft eben auch einer über das vor Augen stehende Bild, das uns auch wirklich vor Augen dann bleiben kann, weil es bewusst wahrgenommen wird. Es sind viele Elemente im Bild selbst mit höchstem Wahrheits- und Präzisionsanspruch ausgearbeitet. So wird ein Großteil der damaligen biologischen Vorstellungen von der Entstehung von Schlangen hier ausgebreitet. Es gibt verschiedene Theorien der Entstehung aus Blut, Urzeugungsüberlegungen sind drin. Es gibt die Vorstellung, dass die Schlange stirbt, wenn sie ihre Jungen gebärt. Hier diese Schlange, die da rein verwickelt ist und im Gebären zugrunde geht. Also aus Blut sieht man hier nochmal, ich gehe nochmal eben zurück. Also aus den Blutstropfen selbst sieht man hier gut, aus den Blutstropfen selbst entsteht eine Schlange, also ein Versuch, so naturwissenschaftliche Kenntnisse der damaligen Zeit oder vermeintliche Erkenntnisse, die in der Spanne blieben zwischen tatsächlicher Beobachtung auf der einen Seite und antiker Tradiertheit auf der anderen, wird hier versucht, der Halsstumpf wird mit höchster Detailgenauigkeit versucht, veristisch zu geben. Das Paarungsverhalten der Schlangen, wie es schon in der Antike im Physiologus beschrieben ist und von Hadrianus Junius in einem Emblem, das Buch besaß Rubens, gezeigt wird, nämlich dass beim Geschlechtsakt das Männchen treuselig seinen Kopf in das Maul des Weibchens lege und dann totgebissen werde, also eine misogyne Projektion der Weiberlist, wie man das bei Kunsthistorikern nennt, in die Tiergeschichte hinein. Also auch das ein veristischer Zug, insofern das als naturwissenschaftliche Erkenntnis bei Gessner und anderen biologischen Büchern der Zeit überliefert war. Ein veristischer Zug auch, uns kommt skurril vor, eine zweiköpfige Schlange, eine Amphisbaena. Sie wird bei Ovid beschrieben und war umstritten im 16. Jahrhundert, ob es sie gegeben haben kann. Und in Rubens Umfeld publiziert tatsächlich Johann Faber, mit dem war er während seiner römischen Zeit befreundet und wechselt mit ihm nachher sogar noch Briefe, ein Arzt, der an der Sapienza in Rom Sektionen von Tieren oder auch von Leichen vornahm. Ein Arzt, der publiziert posthum ein Buch, das er 1607 begonnen hat zu bearbeiten, in der Zeit, als er mit Rubens gleichzeitig in Rom war. Und er publiziert darin, dass es die Amphisbaena gäbe, denn es gäbe Berichte aus Mexiko und genaue Zeichnungen, dass man die dort gefunden hätte. Also der Versuch, so genau wie möglich zu sein, durch Nachweis von, hier gibt es ein Originaldokument von einem gewissen Herrn Hernandez, der tatsächlich eine Zeichnung unter vielen verlässlichen Zeichnungen, die Zeichnung einer Amphisbaena aus Mexiko mitgebracht hat. Und Rubens ist offensichtlich stolz um diese naturwissenschaftliche oder pseudonaturwissenschaftliche Erkenntnis und dementsprechend auch wieder die Einheit, dass antikes Wissen, nämlich Ovid sagt, die gibt es, und moderne Beobachtung, empirische Beobachtung sich wunderbar entsprechen würden. Das trägt mit dazu bei, dass er hier diese Phänomenwirkung, also veristische Wirkung, zu stärken sucht durch so ein Detail. Energeia hatten wir, Davon müssen wir unterscheiden, die Möglichkeit, ohne Energeia-Wirkungen auf innere emotionale Wirkungen hinzuwirken. Energeia heißt Wirkung, Energeia heißt Deutlichkeit. Die Worte sind ganz verwandt, werden auch in den Kunsttraktaten der Zeit immer mal wieder gerne durcheinander geschmissen. Konzeptionell sind es zwei ganz unterschiedliche Dinge. Energeia ist eine Überdeutlichkeit, Energeia ist allgemein Wirkung. Dementsprechend kann eine Energeia, eine Wirkung, durch Energeia, durch Überdeutlichkeit erzeugt werden, wie wir gerade ja einige Punkte gesehen haben. Und genauso kann sie ausgelöst werden durch Undeutlichkeit. Darüber reflektiert schon die antike Rhetorik, darüber reflektiert Alberti und andere frühneuzeitliche Kunsttheoretiker. Und tatsächlich haben wir in dem Rubensbild ein Phänomen, ein Detail, was durch Undeutlichkeit Wirkung auslöst. Nämlich im Hintergrund rechts an dem Steilhang befinden sich Pflanzen, die vor dem Original nur mit ganz starkem Licht genauer so zu erkennen sind, wie Sie sie jetzt hier sehen, nämlich wirklich als Farn. Es handelt sich um ein damals auch biologisch sogenanntes Schlangenfarn, weil es ähnliche Formen hat wie Schlangen und weil Schlangen sich angeblich drin versteckten. Das heißt, hier wird ganz bewusst in einem Bild, was Schlangen zeigt, ein undeutlicher Teil geschaffen, in dem wir nicht klar identifizieren können, ob da weitere Gefahr lauert, ob da noch mehr unheimliche Wesen drin sind. Es wird das Unheimliche, das Unklare auch genutzt, das Klare wird genutzt, um Wirkung zu machen und das Unklare im Kontrast daneben auch. Das macht Rubens in vielen Werken, zum Beispiel der abgeschlagene Kopf des Argus in Köln, das große Juno und Argus Bild, da ist der Körper mit höchster Präzision durchgearbeitet und an der Stelle, wo der eigentliche Schrecken passiert, an dem Halsstumpf, liegt ein Schatten drüber und ist mit ein paar wenigen Klecksen der Hals gemalt. Der Rest ist Vorstellung und umso grauenhafter ist die Vorstellung, weil daneben alles präzise ist. Umso grauenhafter funktioniert dieses Detail, was im Schatten liegt und undeutlich ist. Und so ähnlich ist hier die Wirkung höchste Präzision neben weitestgehender Undifferenziertheit und Offenheit für den Betrachter. Genauso gibt es eine Undeutlichkeit bezüglich der Bildgrenze und der Bewegung. Das war die Beobachtung, die wir bei den Besuchern in Braunschweig vor dem Bild gemacht haben. Es gab Leute, die lange davor gestanden haben, etwa in solch einem Abstand. Aus diesem Abstand kann man das ganze Bild nicht mehr überblicken. Und wenn man dann auf den Kopf fokussiert, was die meisten ja tun, alles führt hierhin, dass man hier länger mit den Augen sich aufhält, dann passiert es häufiger, dass die hier auf dem freien Felsgrund krabbelnden und kriechenden Tiere nicht mehr klar zu beobachten sind. Es entsteht eine virtuelle Bewegungswahrnehmung und es gab Leute, die dann plötzlich zum Füßen runterguckten, als wenn sie Sorge hätten, dass diese Schlange in Anführungsstrichen darunter gefallen sei. Der Iktuswitz ist, irgendwann begreifen wir A, es ist nur ein Bild und B, es ist keine Schlange, es ist eine Ringelnatter. Ja, eine ganz wichtige Erkenntnis vor dem Bild ist, dieser Iktus ist berechtigt. Es ist ein Warninstrument, ein Alarminstrument, was bei uns allen funktioniert. Er ist natürlich, er ist weder gut noch schlecht, er ist, wie er ist. Aber er ist unnötig, er ersetzt nicht das klare Urteil, denn das klare Urteil sagt A, gemalt, B, Ringelnatter und C, kann die da nicht aus dem Bild kriechen. Trotzdem passiert es, es stehen Leute davor und es entsteht dieser Effekt, dass die Bewegung über die Kante hinweg in den Betrachterraum hinein, der dort angeschnitten ist, fortgesetzt scheint. Auch dieses eigentümliche Wesen scheint auf den Betrachter zu zielen und kann, wenn man woanders fixiert, durchaus unheimlich wirken bezüglich seines plötzlichen Bewegungspotenzials aus dieser Spirale heraus auf den Betrachter hin zu agieren. Die Plötzlichkeit des Salamanders hatten wir. Diese Spinnen und Skorpione muss man sich nochmal klar machen auf einem freien weißen Grund und sie fokussieren ein ganz Stück daneben und hier irgendwo krabbeln diese Tiere und sie gucken hin und her, dann können sie die nicht mehr klar räumlich orten. Da müssen sie schon genau angucken wieder und die wieder fest fassen mit dem Blick und sobald sie weggehen, sobald die wieder peripher sind, verlieren die ihre klare Orientierung und entwickeln so etwas latent Unheimliches in ihren Möglichkeiten, sich wegzubewegen. Die Spannung zwischen gefälligem Anblick und abstoßendem Aussehen, die Spannung dazwischen und die Fähigkeit, dies in einem Bild zusammenzubringen und gerade durch den Schrecken des Bildes, durch Deritate, durch das Unheil des Bildes, Delektare zu erzeugen, Venustas zu erzeugen, Anmut zu erzeugen, das gilt jetzt für Huygens als große Kunst dieses Bildes. Dieses Werk schaffe es, Gefälliges und Abstoßendes so zu kombinieren und zusammenzubringen, dass wir es ästhetisch genießen können. Das erinnert an eine Überlegung, die in der Poetik des Aristoteles schon zu finden ist, denn von Dingen, die wir in der Wirklichkeit nur ungern erblicken, sehen wir mit Freude möglichst getreue Abbildungen, zum Beispiel Darstellungen von äußerst unansehnlichen Tieren und von Leichen. Ja, in Wirklichkeit möchte man es nicht anschauen. Gemalt hat es eine hohe Kunstfertigkeit und einen ästhetischen Reiz, der hier im Sinne dieser lebendigen, zwischen Hässlichkeit und Schönheit schwankenden Lebendigkeit zusammenfließt. Dieses Konzept könnte man als Sublimitas, als Erhabenheitsansatz bezeichnen, und so etwas scheint bei Huygens mitzuschwingen. Ein Weiterbestehen des Schaurigen über den Moment hinaus, wo ich die ästhetische Qualität des Ganzen erkannt habe. Die Wirkung ist, wir meinen, wir hätten alles unter Kontrolle, wir haben das klare Urteil, es ist nur ein Bild, es sind nur Ringelnattern, da ist niemand über die Kante gekrochen. Ja, wir sind uns vollkommen klar, nichts bedroht uns, und dennoch wirkt unterschwellig der schnelle Schuss ins Gehirn still und leise weiter. Das ist, um es ganz simpel zu beschreiben, der Ablauf der Spanne zwischen dem Bedrohlichen und dem vermeintlich rational Bewältigten in der Wahrnehmung der Erhabenheit. Die Ästhetik der Erhabenheit ist in der Ästhetikgeschichte vor allen Dingen fürs späte 17. und 18. Jahrhundert verankert. Da wird immer wieder der Text Perihypsus über das Erhabene von Longinus zitiert, der erst wirklich populär zur Mitte, also nach Rubens Tod, zur Mitte des 17. Jahrhunderts wurde. Dieses Perihypsus ist aber in Rom schon vorhanden, und zwar in direkter Nachbarschaft von Rubens, als Rubens in Rom ist, nämlich ein Haus weiter in Rom, von dem Ort, in dem er lebt, für einige Jahre in Rom lebt. Ein Haus weiter sitzt ein griechischer Mönch und übersetzt gerade das Perihypsus ins Lateinische. Also die Aussage, das ist noch vor der Rezeptionsgeschichte des Erhabenen, ist dahingehend Unfug. Dazu wird er das Phänomen der Sublimitas und der Magnanimitas, der großen Seele, des Großmutes, der damit zusammenhängt, dieses Phänomen, dieses ästhetische Phänomen wird er zudem gekannt haben aus den Naturalis Questionis, der großen Naturkunde des Seneca, in der es nämlich um nichts anderes geht, als durch Naturbetrachtung dieses Gefühl der Sublimitas zu erhalten. Kants bestirnter Himmel über mir und Sittengesetz in mir gibt es schon bei Seneca. In der Naturalis Questionis ist das schon da. Naturbetrachtung. Wenn ich den Schrecken der Wirklichkeit erfahre, führt der Blick in den Kosmos dazu, das Zusammenbrechen ganzer Weltallsysteme zu sehen. So beschreibt Seneca das. Das Stürzen und Fallen des ganzen Alls zu sehen und von da aus rückgespiegelt zu lernen, mit der Relativität der eigenen Emotionsansprüche umzugehen. Das ist Erhabenheit. Das, den Riesenschrecken und die Fähigkeit, daraufhin den kleinen Schrecken des Alltags bewältigen zu können. Das ist in den Naturalis Questionis niedergelegt und wie gesagt in den in Perihypsus von Longinus, sodass dieser neurophysiologische Mechanismus, den man beschreiben kann, als ästhetisches Phänomen in Rubens Umgebung bereits gewürdigt war. Die gesamte Beschreibung wird gerahmt von etwas sehr Erzählerischem. Die Szene, in der das Bild gesehen worden ist, wird beschrieben. Es sei ein Freund gewesen, der inmitten prächtiger Ausstattung seines Anwesens in Amsterdam ihm das Bild gezeigt habe. So beginnt der Text. Dann wird diese gerade schon vorgeführte Szene des plötzlichen Wegreißens des Vorhangs inszeniert. Also wir haben die Szene, Besuch, freundschaftliche Einladung, und im Vorbeigehen wird der Vorhang weggerissen und es bleibt am Schluss eine Art halb stecken bleibenden Scherzes, aber dieses gefällt mir, dem Constantin Huygens, eher im Haus des Freundes als in meinem eigenen. Ich lobe es ästhetisch, wunderbares Bild, aber dieser Schauer, der da unterschwellig weiterläuft, soll mal schön in dessen Haus laufen. Ich bin froh, es reicht mir, wenn ich es im Kopf habe, ich muss es auch nicht noch irgendwo an der Wand hängen haben. Also so eine Art kleines Halbscherzes, der hier versucht wird, um das Ganze aufzulösen und wieder aufzufangen. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, das Bild und die Betrachtung des Bildes ist nicht eingebettet gewesen in eine Vorlesung oder in das Lesen philosophischer Traktate, sondern in den Rahmen eines Besuches eingebettet, in dessen Kontext diätetische Aspekte im Mittelpunkt stehen. Der Umgang mit den Emotionen, der Umgang mit dem Schrecken, der Umgang mit ganz konkreten Zeitereignissen, die schrecklich sind. Und zu der Zeit zog der Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südniederlanden wieder auf, als dieser Besuch stattgefunden hat. Also es ist eine Phase, in der Kriegsgefahr unmittelbar vor der Haustüre sowohl für die Amsterdamer als auch für die Antwerpener stand. Und Konstantin Huygens war in der obersten politischen Elite als Berater des Statthalters der Nordniederlande unterwegs, also jemand, der ständig vom Stress der tatsächlichen aktuellen militärischen Ereignisse einbezogen war. Und so hier als Kaufmann, der im Wesentlichen lebte vom Handel mit Überseewaren, war ebenfalls direkt permanent in seiner ganzen Existenz davon betroffen. In so einer Situation ist das die Geselligkeit, das sich besuchen und das, der Versuch mit den Emotionen eine Art des Umgangs zu bilden, des intellektuellen, aber auch des praktischen Umgangs in freundschaftlichen Kontexten zu gewinnen, gehört zur Kultivierung und gehört zu den Bewältigungsstrategien. Wir müssen es deswegen in den Rahmen der Diätetik stellen. Bei Rubens finden wir eine Fülle an diätetischer Literatur im Regal. Er kauft Bücher über Speisen und deren diätetische Folgen, von Soyer über die Fischspeisen. Er selbst ist überliefert, er hätte, wenn überhaupt, wenig Fleisch gegessen, weil ihn sonst die Emotionen, die bei der Verdauung eingetreten seien, zu stark in seiner Arbeit behindert hätten. Also auch dem Fleischessen wird Emotionswirkung zugeschrieben. Er hat selber ein Bild in seinem, wahrscheinlich in seinem Salon hängen gehabt, das zeigte: Pythagoras predigt den Vegetarismus. Da steht am linken Bildrand Numa Pompilius, nach Romulus der nächste König der Römer. Und auf der anderen Seite sitzt mit überschlagenen Beinen, mitten zwischen einem Riesenberg, in einem Riesenberg von Früchten, sitzt Pythagoras wie ein indischer Guru mit überschlagenen Beinen und langer Mähne. Und Pythagoras belehrt den Numa Pompilius, der König werden will und sich ausbedungen hat. Bevor er das Amt antritt, möchte er noch einmal Weisheit einholen, reist deshalb zu Pythagoras und Pythagoras belehrt ihn drüber. Bei Ovid ist das eine lange, lange Passage. Er belehrt ihn drüber, dass das Töten der Tiere und das Essen des Blutes einen selber mit dem tierischen Instinkt des Jagens versehen würde und man dadurch nicht mehr in der Lage sei, Frieden zu halten. Es wird also Frieden und Vegetarisches miteinander in Verbindung gebracht, in der augusteischen Tradition bei Ovid überliefert. Und dieses Bild hängt er zentral, sodass offensichtlich es ihm Gelegenheit geben kann, ihm als großen Diplomaten, der auch in seinem Haus diplomatischen Besuch empfangen hat, zum Beispiel den polnischen Königssohn, also den Prinzen, der kurz danach König wurde und Ähnliches. Ihm muss das Gelegenheit gegeben haben, vom Essen überspringen zu können auf große Friedensthemen, auf große politische Themen. Diätetik also etwas, was sich in Rubens Leben unmittelbar spiegeln lässt in seiner Zentralfunktion zur Lebensorganisation, körperlichen Lebensorganisation, die schließlich sogar politische Visionen, nämlich die Vision eines ewigen Friedensreiches, mit beinhaltet. Und das hängt er sich zentral auf, sowas. So, und hier haben wir ein ähnliches Setting, in dem wir sagen können, oder nicht ein ähnliches, also wir haben ein Setting, in dem das Bild in einer scherzhaften Umgebung sich befindet. Wir müssen uns das Medusenhaupt also vorstellen bei einem Besuch, bei dem anschließend getrunken wird, bei dem Geselligkeit gepflegt wird. Ich hänge extra von Rubens mal ein Gegenbild dagegen. Es bleibt nicht bei dem Medusenhaupt. Die Stresseskalation und die kognitive Reflexion mit dem hängenbleibenden, erhabenheitssublimen Gefühl, wo noch was weiterschwingt, ist nicht das letzte Wort bei einem solchen Besuch, sondern es wird mit dem gemeinsamen Speisen und dem gemeinsamen Trinken und mit den Bildwelten, die dazugehören, ausgewogen und die Homöostaseneinstellung nach der Eskalation und der Relaxation wird in solchen Bildergalerien genauso gepflegt. Diätetik ist letztlich eine Verbindung des Stresssystems mit dem gesamten Körper und nach allem, was wir vorher gesehen haben über das, wie Bilder in dieses limbische System hineinwirken, wie Vorstellungen hineinwirken, auf wie vielfältige Weise das durchdekliniert werden kann, dieser Bild-Emotions- und Rationalitätsmechanismus, sieht man, dass alles dies keine folgenlosen Dinge sind für letztlich die Bewältigung der eigenen Gesundheit, also den Erhalt der eigenen Gesundheit. Es gibt bei Rubens Garten am Eingang gibt es diätetische Überlegungen, aber das wäre zu weit, verschone ich sie jetzt mit. Gehen wir noch einmal durch, welche Topoi sich aus dem Text herausziehen lassen. Es ist die Plötzlichkeit, der Iktus. Es ist das Mitleiden, was im Bild selbst angelegt ist, genauso wie der Iktus, die Plötzlichkeit im Bild selbst inszeniert ist, die Plötzlichkeit der Emotionalisierung. Es ist die Energeia, die aus der Lebensnähe entspringt, die gesteigert wird um naturwissenschaftliches Wissen, was ebenfalls auch mit höchster, fast empirischer Genauigkeit geschildert wird, wenn es auch nur aus Beschreibungen anderer Leute rekonstruiert wird. Es ist dieser Kontrast zwischen Gefälligkeit und Abstoßendem, das gerade das Schreckliche erfreuen kann, was dieses Sublimitas, Erhabenheitsmotiv, das ich habe es im Griff und trotzdem läuft der unheimliche Weg unterschwellig weiter, in Verbindung miteinander bringt. Und es ist schließlich der diätetische Rahmen eines Besuchs, der sich in einem Ansatz zu einem Scherz am Schluss auslöst. Dies alles sind offenbar Gründe, um das Bild in der Erinnerung zu halten und sich auch nach langer Zeit noch vorstellen zu können. Ein Nachwort zu dem Exemplar, was hier erhalten ist, was wahrscheinlich in der Sammlung des Konstantin Huygens sich befunden hat. Herzogs von Buckingham sich befunden hat und dementsprechend ganz anders konnotiert gewesen sein muss als das Bild, was sich in Amsterdam in der bürgerlichen Sammlung befand. Ein Bild ist nicht so oder so. Wir haben gesehen, es ist vieles im Bild darauf angelegt, so wahrgenommen zu werden, wie Konstantin Huygens es wahrnimmt. Dieses Prozedurale vom Feuersalamander bis zum aufgewickelten Tuch, diese Präzision und Ungenauigkeit in Spannung zueinander und so weiter. Aber es ist ebenfalls vieles drin angelegt, was in anderen Kontexten aktiv werden kann. In der Sammlung des Herzogs von Buckingham, des Favoriten des englischen Königs, der besonders in militärischen Kontexten eine große Rolle spielen sollte, die er allerdings wohl versagt hat, aber was ihm zumindest zugeschrieben wurde, in dieser Sammlung muss das Medusenbild von Rubens ganz anders wahrgenommen worden sein, nämlich so, wie das Medusenschild in Herrscherkontexten sonst auftaucht. Etwa bei einem Stich auf Alessandro Farnese von Rubens Lehrer Otto van Veen, von dessen Bruder gestochen, 1585 nach dem Entwurf Otto van Veens. Hier ist das Medusenhaupt dem Alessandro Farnese zugeordnet, auf dem Schild als triumphales Zeichen des Helden, der auf dem Weg ist zum Tugendberg, wo man durch die Tugend zum Erfolg muss, durch das kantige, eckige zum Runden, das ist so ein festes, emblematisches Motiv, wo man vorbei muss an den Schrecken. Hier unten sehen Sie die Schlangen kriechen, Sie sehen eine Figur mit abgeschlagenem Kopf, wahrscheinlich für die Bilderstürme stehend, eine barbarische Figur, die hier attackiert und ähnlich wie beim Medusenhaupt die Tropfen Blutes, die ins Wasser fallen, Korallen wachsen lassen, wachsen hier außer den Schlangen korallenähnliche Baumstrukturen. Also eine Zuspitzung von Motiven, die ganz rhetorisch adressiert sind, die also nicht zur Selbstreflexion über Emotionen einladen, sondern ganz rhetorisch sagen, Perseus hat es geschafft, das Kopf der Medusa abzuschlagen und du hier, Alessandro Farnese, bist unser neuer Perseus, du bezwingst die Gorgomedusa, du schlägst alle Schrecken nieder. Da ist keine Empathie mit Medusa, da ist keine Selbstreflexion, die beim Betrachter ausgelöst wird, sondern es ist reines Herrscherlob, in dem hier das Medusenbild dann auch aufgegangen sein wird. Sowas haben wir häufig, Prunkschilder, die tatsächlich das Medusenhaupt trugen, ähnlich wie in der Antike auch. Oder von Caravaggio das Medusenschild, das sich in der Waffenkammer des Herzogs von Florenz befand, des Großherzogs der Toskana befand, in dem es neben orientalischen Waffen ausgestellt war. Also im Kontext einer herrscherlichen Sammlung müssen wir nicht auf diese ganzen feinsinnigen Differenzierungen der Emotionswahrnehmung hoffen, sondern da muss das Bild funktioniert haben als Attribut des Herrschers im Sinne von, er hat die Schrecken besiegt. noch einmal im Durchgang oder erst nochmal der Blick. Persuasio, was wäre das nun? Was wäre die Fähigkeit zur Überredung? Das wäre das Zusammenklingen aller dieser Mechanismen, und zwar in einer sehr undifferenzierten Weise, wo schließlich durch die Rhetorik körperliche Handlungen initiiert werden, Stressregulierung, die dann sich in somatosensibler Wahrnehmung des eigenen Körperzustandes damit verknüpft, also Triumphgefühl beim Sehen der besiegten Medusa, was sich schließlich regelrecht körperlich als Spiegel dieser eigenen Überlegenheitserfahrung manifestieren würde. Gehen wir nochmal die ganze Kette durch, der schnelle Schuss ins Gehirn, das Mitleiden als innerer Prozess, der durchaus auch auf die Physiologie des Körpers wirken kann, der aber vor allen Dingen mit motorischen Vorstellungen zu verbinden ist, das präzise Wahrnehmen, in der Energeia wirksam werdend, das deutliche Wahrnehmen, also Hippocampus-Aktivität, die sich auf den Stressmechanismus auswirkt, oder Energeia-Wirkung ohne klare Wahrnehmung, bei der wir aus dem Unklaren, aus dem Undeutlichen, dem nicht klar Interpretierbaren ähnliche Wirkungen erzeugen können. Sublimitas, wir haben es kortikal unter der Kontrolle, wir meinen es im Griff zu haben, tatsächlich läuft der schnelle Schuss nach wie vor weiter ins Gehirn und durchs Gehirn ins limbische System. Diätetik durch dieses Gesamtsystem wird letztlich über den körperlichen Stresszustand der Körper erreicht. Es wird die Erinnerung gefestigt und es wird die gesamte psychophysische Einheit des Menschen als Ganzes funktionalisierbar, steuerbar gemacht. Ich hoffe, ich habe Ihnen an diesem Bild zeigen können, dass ein solches Werk, zumal wenn wir ein Ego-Dokument dabei haben, Anlass sein konnte zum Reflektieren, ohne dass die unmittelbare Einsetzbarkeit des Bildes im unkritischen Sinne dadurch gestört war. Diese Wahrnehmung, die wir bei Huygens haben, ist eine Wahrnehmung, es kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin fast fertig. Die Wahrnehmung dieser differenzierten Emotionalisierung, die differenzierte Emotionalisierungswahrnehmung, die wir bei Huygens sehen konnten und die im Bild angelegt ist, können wir als eine Art von Bildkritik verstehen, ein Verstehen lernen unserer Abhängigkeit von Bildern, unserer Unfähigkeit, uns von ihnen zu distanzieren, ist das gelten lassen müssen, ihrer Iktuswirkungen, ist der Ansatz zur Kritik und genauso ist es der Ansatz zum Verstehen, wie sie funktionalisierbar sind. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, bleib ruhig da. Ja, herzlichen Dank, Ulrich Hein, für dieses deutlich machen am Beispiel von Rubens Medusa. Sie haben ziemlich viel Kost bekommen. Vielleicht sind Sie noch dabei, sie zu verdauen, aber vielleicht haben Sie trotzdem schon eine Frage an unseren Referenten oder eine Anmerkung oder möchten etwas verdeutlicht bekommen noch. Ja, bitte.
Herzlichen Dank für den Vortrag. Ich habe folgende Frage zur Zeitlichkeit und zu so etwas wie Interdisziplinarität von Kunstwissenschaft und dem, sag ich jetzt mal, medizinischen Teilnehmer. Und zwar könnte man ja sagen, dass der Text, den Sie uns gezeigt haben, den hätte ein klassischer Kunsthistoriker oder ein guter Kunstwissenschaftler genauso hermeneutisch auslegen können. Dann hätte er wahrscheinlich von Verstehen gesprochen, von der Selbstreflexivität des Bildes, dass es dem Betrachter von Anfang an klar gewesen wäre, dass das Motiv dazu dient, genau über diese Fragen sozusagen und über diese Wirkungen in sozusagen die Reflexion zu kommen, was Bildlichkeit eigentlich kann und ist. Also man hätte mit anderen Worten einen kunstwissenschaftlichen Vortrag halten können, der mit den gleichen Ergebnissen gearbeitet hätte oder zu den gleichen Ergebnissen gekommen wäre, aber diesen Teil, der dann sozusagen diese Verarbeitungsmechanismen gezeigt hat, darauf verzichtet hätte. Wie stehen Sie dann, weil Sie auch die Interdisziplinarität haben, wie stehen Sie zum Verhältnis zwischen, sagen wir mal, klassisch gesprochen Bildhermeneutik und dem, was Sie uns vorgeführt haben, Affektforschung?
Ich versuche es kurz für unsere Aufnahme einmal zusammenzufassen. Sie sagen, ein kunsthistorischer oder kunstwissenschaftlicher Vortrag hätte über bildhermeneutische Erläuterung einen guten Teil dessen, was wir heute gehört haben, auch herleiten können. Und Sie interessiert jetzt dieser interdisziplinäre Ansatz, wenn die medizinischen, physiologischen Momente hinzukommen, wie wirkt es zusammen und wie sieht Ulrich Hein dieses Zusammenspiel?
Der Punkt, den ich wahrscheinlich nicht genug zugespitzt habe, ist, dass wir natürlich dasselbe Verständnis vom Funktionieren unserer Emotionalität und des Visuellen gewinnen könnten, wenn wir uns nicht einfach nur ans Bild kunsthistorisch halten würden, sondern an die physiologischen Überlegungen von Seneca, von Lipsius, von Faber und anderen. Im Grunde habe ich nicht versucht, mit Neurophysiologie den Rubens zu verstehen, sondern das historische Verstehen zu illustrieren mit dem, wie Naturwissenschaftler rangehen. Es gab einen interessanten Moment, als ich vor vielen Jahren über dieses Bild zuerst nachgedacht habe und den ersten Vortrag drüber gehalten habe, das ist jetzt weit über 10 Jahre her, da habe ich den noch ganz rohen Artikel, den ich daraus machen wollte, David Friedberg geschickt in New York an der Columbia University, der Ende der 80er eins der wichtigsten Bilder zur historischen Affektforschung in der Kunstgeschichte geschrieben hat, The Power of Images. Ein bedeutendes Buch, lesenswertes Buch, bis heute in zig Sprachen übersetzt, leider nicht ins Deutsche. Was hierzulande dann zu wenig Rezeption geführt hat. Ich dachte mir, das ist ein Aspekt zu dem, was er damals überlegt hat, zu Bildwirkungen, wo er sehr stark interessiert dran war, wie Bilder magisch zum Beispiel in der frühen Neuzeit wirken oder im Mittelalter, wie sie in Effigie wirken, dass man also ein Urteil etwa an einem Bild vollziehen kann, wenn man den Täter selbst nicht mehr, den Verurteilten nicht erreichen kann und Ähnliches. Oder dass Bilder, dass zum Beispiel, wenn man beim Geschlechtsakt ein Bild sieht, was irgendjemandem zeigt, dann kriegt das Kind die Gestalt diesesjenigen, der gesehen wurde. Oder solche Dinge, also solche halbmagischen Vorstellungen, die ansatzweise physiologisch unterlegt sind in der Zeit. Und ich habe ihm das geschickt und kriegte spontan am selben Tag noch von ihm einen Vortrag zurückgeschickt. Und meiner war ein bisschen früher, aber es macht nicht viel aus. Er hat mit Galese zusammen, das ist der Rizzolatti und Galese, das sind die beiden mit den Spiegelneuronen, die so in den letzten 20 Jahren reüssiert sind, mit Galese zusammen zu dem Rubensbild und mit dem Huygens-Text im Hintergrund auch das versucht. Er ist mittlerweile aber ganz woanders hingegangen. Er macht jetzt Neuroästhetik. Und er sagt, wir können unsere ganze Kunstgeschichte durchdeklinieren auf die immer weiter fortschreitenden Erkenntnisse der Neurophysiologie. Und wir brauchen letztlich die historischen Quellen nur noch als Teaser, um von da aus dann letztlich die Wirkung von Bildern naturwissenschaftlich erklären zu können. Also nicht mehr verstehen, sondern erklären zu können. Das ist nicht mein Ansatz. Ich möchte zeigen, wie wenig eigentlich an Erkenntnis dazukommt in der Neurophysiologie. Es hilft, die Dinge zu schematisieren, weil die Stoa zwar sehr systematisch gedacht hat, aber nie systematisch geschrieben hat. Es hilft, dieses Denken etwa über den Iktus so zu veranschaulichen, dann hat man es besser, mnemotechnisch besser begriffen. Ob da ein tieferer Erkenntnisgewinn drin ist, also anders als Friedberg sehe ich das nicht, denn ich sehe eigentlich nicht beim Durchdringen auch der ungeheuer ausdifferenzierten Forschung zum visuellen und emotionalen System mittlerweile. Ich sehe nicht, also ich kann es nicht mehr überblicken als Ganzes, aber egal welche Teile ich rausgreife zum Lesen, ich finde kaum etwas, wo nicht Dinge, die man durch Selbstbeobachtung in früheren Jahrhunderten gesehen hat, wo das nicht drin gewesen wäre. Was ein Clou sein sollte, war, dass die Settings ganz ähnlich sind wie das Setting eines solchen Bildes. Dass das physiologische Interesse im 16. Jahrhundert ungeheuer durch Stoa-Einfluss ungeheuer gewachsen ist. Der ganze Zug zur Empirie, den wir zurzeit Galileus haben, kommt ganz stark aus der Stoa-Rezeption. Die Stoa ist empiristisch eingestellt, weil sie eben sagt, wenn wir über diesen Iktus, ein klares Urteil gewinnen wollen, müssen wir die Dinge als das sehen, was sie an sich selbst sind. Die sogenannte Katalepsis, ich muss sie begreifen und verinnerlichen in einem möglichst klaren und vorurteilsfreien Herangang an die Dinge, also einem quasi empiristischen Zugang zu den Dingen. Francis Bacon und wie sie alle heißen, Novum Organon und so, also die sich Gedanken über Empirie gemacht haben, fußen ganz stark zu der Zeit alle auf der Stoa, sodass es kein Zufall ist, dass auch für ein solches Verständnis des Iktus dann die Stoa-Pate gestanden haben dürfte. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet.
Ich glaube, ich stelle auch nochmal nach.
Ja, bitte.
Sie fragen, ob das Kontextwissen, das womöglich zur Zeit der Entstehung dieses Bildes oder zur Zeit dieses Bildes größer war im Bereich Natur, uns fehlt, wenn wir es betrachten, sodass die Wirkung gar nicht mehr in der Form eintreten kann, wenn wir zum Beispiel nichts wissen über die Giftigkeit der Schlangen oder die Bewegungsabläufe eines Salamanders, erkennen wir den dann gar nicht als ein, sozusagen eine Momentaufnahme, ja, diesen kleinen, kurzen Erstaunungsmoment und so weiter. Das ist Ihre Frage. Ne?
Wer hat schon mal einen Salamander so gesehen in dieser Momenthaftigkeit? Plötzlich stehen bleibt, ihn gibt es noch, ja. Und zwar genau so, also ich erinnere mich auf Wanderungen früher, dass die wirklich irgendwo, man kam und dann blieben die stehen und dann flitzten sie weg. Ja, das ist ein ganz kurzer Moment, fangen kann man so gut wie gar nicht, ja, sondern sind dann blitzartig weg. Und wenn man dieses Moment hat, sieht man das natürlich anders. Wenn man dieses Moment nicht hat, ist es nur ein Tier, was da so rumsteht. Ja, dann ist es Lurchi oder so. Ja, Feuersalamander. Das muss man jetzt noch unterscheiden, das Wissen, was man liest und was zur Bildung gehört und das Wissen, was einfach aus dem natürlichen Umgang mit den Dingen kommt, der sich geändert hat. Das Wissen über Naturkunde speist sich aus eben zwei großen Quellen damals. Das eine ist eben das antike Wissen, besonders der Physiologus, aber auch viele Stellen bei Lukan, bei Cäsar und sonst wo, die zusammengesucht werden und aus denen man versucht, Aristoteles besonders, pseudo-aristotelischen Schriften des Mittelalters und so weiter, die versucht man zu samplen und zusammenzuholen. Wenn damals Naturkunde geschrieben wird, unter anderem von diesem Johann Faber über die Tier- und Pflanzenwelt Mexikos, das ist ein Auftrag, den er für einen Kardinalsnepoten, einen Neffen eines Kardinals, den Francesco Cesi macht, eine Beschreibung der Tier- und Pflanzenwelt Mexikos, die dieser Hernandez im 16. Jahrhundert gesammelt hat, die nun zu kommentieren, zu untersuchen, als Archäologe, Altphilologe und Mediziner, der er ist, zu untersuchen auf die Kompatibilität mit antikem Wissen. Und damit sind diese beiden Hälften beisammen. Empirische Beobachtung durch den Hernandez, der allerdings auch anscheinend vieles dazu erfunden hat, den man aber als empirische Beobachtung der tatsächlichen Pflanzenwelt und Tierwelt dieses neuen Kontinenten sieht. Und auf der anderen Seite antikes Wissen, was man versucht, damit möglichst homogen zusammenzubringen. Wenn Sie bei Aldrovandi oder Gessner, das sind Bücher, die Rubens im Regal hat, das sind 5, 6 bändige Werke, das ist so viel Regalmeter im Schrank. Wenn Sie da lesen, dann fängt die Tiergeschichte immer damit an, was sagt Aristoteles, was sagt Ovid, was sagt der und der und der. Und was hören wir jetzt neuerdings aus Mexiko von ähnlichen Tieren und was wissen wir von den Bauern? Und es gibt ganz kuriose kleine Elemente drin, zum Beispiel über den Papagei gibt es eine schöne Passage. Der beschreibt also lang und breit den Papagei und wo der zuerst beschrieben ist in der Literatur und wie der aufgebaut ist biologisch und was zu ihm dazugehört, anatomisch, wird genau dargelegt. Er hat offenbar auch einen Papagei seziert, einen toten Papagei, auseinandergenommen. Vivisektion gibt es zu der Zeit übrigens auch im Umkreis dieses Kreises, also wo an lebenden Tieren Ausblutversuche gemacht werden, etwa William Harvey, Entdeckung des Blutkreislaufes, der beginnt in der direkten Umgebung von Rubens mit den Experimenten 1601 bei Fabricius Aquapendente in Padua. Also Empirie in Extrem mit Experiment verbunden. So, und jetzt haben wir hier diesen Papagei und am Schluss steht dann, und was ich nicht vergessen darf, Um den Papagei vollständig zu verstehen, ist ein Liedchen, das mir meine flämischen Freunde vorgesungen haben. Und Faber hat nur zwei flämische Freunde, das ist Peter Paul Rubens und Philipp Rubens. Dann kommen zwei Notenzeilen und ein kleines Kinderlied über den Papagei aus Flandern. Ja? So, das gehört auch mit zum Wissen über den Papagei. Was singen die Flamen über den Papagei? Gehört mit in ein naturkundliches Buch. Das ist also ein Wissen, was nicht nur ein abgehobenes, abstraktes Autoritätenwissen der Antike ist, sondern auch ein volkskundliches Wissen, was mit dranhängt. Also ein Rieseninteresse am Sammeln von allem, was man überhaupt wissen kann. Und das verändert natürlich, da haben Sie recht, die Art, die Dinge zu sehen. Und das ist natürlich dann die Rekonstruktionsleistung, die Kunstgeschichte zu machen hat, diese naturwissenschaftlichen Dinge aus den Quellen zu suchen und daneben das Bild zu legen und zu sagen, versucht mal jetzt mit diesem Wissen nochmal drauf zu schauen. Wo lässt sich das einordnen? Was verändert sich in eurer rationalen oder auch in eurer emotionalen Wahrnehmung? Wenn ich zum Beispiel nur sehe, wie die Schlangen sich kringeln und nicht diesen misogynen Ton drin habe, dass hier also das Weibchen das Männchen totbeißt, dann ist die Geschichte relativ undramatisch. Dann denke ich, ja, die spielen da nur so rum. Wenn ich das aber weiß, geht es hier um Leben und Tod, genauso wie in der Zentralszene.
Vielleicht kann man Ihre Frage um eine andere Hälfte ergänzen. Ich bin zweimal auf eine Wendung gestoßen, einmal in einem Text über Designrhetorik von einer Theoretikerin aus Chicago, deren Name mir gerade nicht einfällt, und einmal in einem Film von Peter Greenaway über das Bild Die Nachtwache. Beide sagen, wir seien visuelle Analphabeten. Also wir hätten nicht mehr die Fähigkeit, die Bilder, die in der Welt sind, noch zu verstehen. Und das, was Sie jetzt benannt haben, diese naturkundlichen Kenntnisse, sind nur ein Moment. Wir haben heute ziemlich eindrucksvoll vorgeführt bekommen, wie man ein Bild lesen kann. Und das war nicht nur Naturkunde. Da waren natürlich eine ganze Menge andere Momente drin, Wissen darüber, wie man Bildlichkeit deutet und so weiter. Und an dem Punkt, glaube ich, wird es dann auch nochmal spannend. Das eine ist vielleicht, dass wir nicht immer das Kontextwissen der Zeit haben und das uns womöglich erschließen müssen, das ist das eine. Das andere ist aber, über Bildwirkung selber Wissen zu entwickeln. Das natürlich zum Teil sich davon herleitet, aber nicht nur. Wie macht man das?
Ausgangspunkt ist tatsächlich die Heuristik des eigenen Wahrnehmens. Es zu schaffen, das Bild wahrzunehmen ohne das ganze Wissen drumherum. Also ich bin lange Lehrer gewesen in einem Brennpunktgymnasium in Köln, so nenne ich es mal. Das waren Leute, die nicht mit dem Zugang zum Museum geboren waren, sondern einen sehr rustikalen Umgang mit den Dingen hatten und mit ihrer Umgebung hatten und in einer sehr unverbildeten Art und Weise darauf zugingen. Und da gab es eine Situation, die mir klar gemacht hat, dass man sehr wohl den Kern dessen, worum es geht, bei vielen Werken geht, in sich trägt, wenn man vieles anderes weglässt. Ich bin mit der Klasse, wo ich Klassenleiter war, in der Akademischen Kunstsammlung, Akademischen Kunstmuseum in Bonn gewesen, das sind alles Gipse. Ja, also das Abstrakteste, was man sich denken kann, Klassizismus, Impuls pur. Ja. Und auf dem Weg dahin blätterten diese 15-, 16-jährigen Jungs Wrestler-Magazine und waren gerade dabei, Bodybuilding zu machen und sich vor allen Dingen körperlich zu bilden. Und im Eingang dann raste einer von denen vor, da kriegt man gar nicht gemanagt, der raste auch dann, dem der die Karte abreißen wollte, vorbei, raste rein und dann stand da ein Abguss eines Giganten von Pergamon. Und dann blieb der wie angewurzelt stehen, hinter ihm kam keiner an der Türe mehr durch, wirklich 3-4 Minuten wie angewurzelt stehen mit offenem Mund vor diesem Giganten und stammelte nur, boah, hat der Muskeln, boah, boah. Der kriegte sich nicht mehr ein. Da war natürlich, die Exkursion war wunderbar gelaufen, ja. Ich brauchte nichts mehr tun, die erschlossen sich die Dinge selbst und mir wurde plötzlich klar, dass mein Lesen von Ernst Bouchers Deutung und sowas und all diese ganzen Winkelmann und sowas, dass das, plötzlich lese ich übrigens auch Winkelmann anders, der hatte diesen Umgang, aber er ist unter Sprachbergen verborgen. Ja. Und dafür sind diese Figuren großenteils gemacht, für diese Spontanwahrnehmung, genauso wie es hier eine Spontanwahrnehmung gibt, die ich auch ohne die Bildung hinbekomme. Also der Schrecken des Bildes funktioniert über weite Strecken auch so, ihn dann zu dekodieren, es aufzulösen, mich selbst zu beobachten bei meiner Emotionswirkung. Das ist eine autodidaktische Aufgabe, die man zu tun hat und wo man dann natürlich auch die didaktischen Texte der Antike und der frühen Neuzeit zur Emotionalisierung durch visuelle Iktusphänomene mit ranziehen kann. Aber dieser spontane Zugang, den sollte man sich gelten lassen und für den auch Raum schaffen, der entbirgt oft viel mehr, als man durch lange Texte gewinnen kann. Und das gehört dann nachher beides zusammen. Also es war übrigens auch so dann bei dem Besuch nachher, wir standen vor dem Kition-Knaben, der oft, also einem Abguss davon, der oft als Fälschung gilt, und dann waren die Zahl der Muskelpakete stimmte angeblich nicht, und dann riss sich Engin Wasser an das Hemd hoch und sagte, doch, die gibt's, tak, 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 und da saßen sie alle, ja, und dann konnte man nachzählen, ja, am lebenden Modell. Und also dieser Umgang mit dem eigenen Körper und mit dem Körper, den man da sieht, mit dem eigenen Gefühl und dem Gefühl, was dargestellt ist, den muss man sich erstmal wieder leisten. Und dann kann man gucken, dass man auch in Seneca liest und so, aber bei all denen auch immer voraussetzen, die haben ja auch körperliche Erfahrungen, die haben ja auch nicht nur gelesen. Ja, auch bei denen, auch bei diesen ganzen Autoren steckt ganz fundamentales, emotionales und körperliches immer mit drin. Das muss man rauslesen.
Nun denn, wir beschäftigen uns in dem Semester mit der visuellen Rhetorik, und die hat es mit den Wirkungen. Sie wissen, welche Wirkung, spätestens nach diesem Vortrag, wissen Sie, welche Wirkung es hat, wenn wir den Vorhang zuziehen. Sie schreiten zu Tisch. Ich hoffe, Sie haben da auch Vergnügen, so wie wir es heute Abend bei dem Vortrag hatten. Nächste Woche kommt Wiebke Weber und erzählt uns was über Infografiken, und ich bin mir sicher, es wird auch spannend. Vielleicht kommen Sie auch dorthin. Ulrich Ein, herzlichen Dank für den Vortrag. Ihnen schönen Abend.